Hä, hey, einen 10-Jährigen hättet ihr hier?
Eine 10-jährige Mädchen.
Echt? Wann das?
Per Telefon.
Hä, weshalb war die hier?
Weil sie Autistin ist. Ah. Und die macht ein Projekt für die Schule, wo sie über Autismus recherchieren wollte. Und dann wollte sie mit uns sprechen.
Ah, Bente heißt sie, ne?
Bente.
Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Heute mit der 10-jährigen Autistin Bente und ihrer Mutter Antje-Kathrin Stolz.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge mit einem Gast unter 18. Manchmal erreichen einen Angebote, die kann man einfach nicht ablehnen, so wie das von Antje, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin. Ich habe sie auf einem Klassentreffen unseres Abi-Jahrgangs wieder getroffen und Antje-Kathrin erzählte mir da, dass sie unseren Podcast seit längerem hört, denn sie hätte für ihre beiden Töchter seit Jahresbeginn eine Autismusdiagnose. Und ein paar Tage nach dem Klassentreffen schickte mir Antje folgende Sprachnachricht.
Hallo liebe Mirjam, pass auf. Ich weiß nicht so genau, ob es da eine Deadline gibt. Und ich weiß auch nicht so genau, wie Bente sich das vorstellt.
Bente wollte unbedingt mit uns zusammen einen Podcast aufnehmen, weil sie gerade für die Schule an einem Projekt arbeitet, in dem sie über Autismus aufklären möchte.
Aber das war halt so, dass sie sehr süß recherchiert hat im Internet nach Erklärvideos über Autismus für Kinder und das gefiel ihr alles nicht. Das fand sie albern, fragwürdig, nicht mehr modern genug aufgearbeitet. Hat sie gesagt, Mama, da sind ja die Formulierungen auch völlig falsch. Also man hat ja nicht Autismus, sondern man ist ja Autist. Das sind so Dinge, die sie bei einem Experten wie dir, sie hat gesagt, sag Expertenwissen bräuchten wir von dir, das würde dir schmeicheln. Und könnte dich dazu bewegen, das eher zu machen. Aber ich glaube, Kinder interviewt ihr nicht, oder? Ihr interviewt nur junge Erwachsene, oder?
Da konnten wir natürlich nicht Nein sagen und haben Bente eingeladen, mit uns zu sprechen. Nun wohnt die Familie ziemlich weit weg, nämlich in Siegen. Und da sich gerade die Termine so ballten, haben wir beschlossen, wir machen das einfach per Telefon. Ich habe seit kurzem so eine kleine Bluetooth-Schnittstelle. Damit können wir auch Leute zuschalten zu meinem Podcast-Gerät, die eben per Telefon mit uns sprechen. Und das haben wir mit den beiden jetzt ausprobiert.
Hallo Mirjam.
Hallo Antje.
Moin Antje, hier ist noch Marco mit in der Leitung.
Hallo Marco, schön dich zu hören.
Ja, ebenso.
Ich mache euch jetzt mal auf Lautsprecher, dann hört euch die Bente auch.
Moment. Ja, hallo.
Bente. Hallo.
Oh, mit Lautsprecher ist die Qualität nicht mehr so gut.
Okay, wir können auch ohne machen.
Ja.
Wenn du dann das Gefühl hast, da sollte mal lieber meine Mutter was zu sagen oder ich brauche mal kurz ein bisschen Pause und jetzt soll Mama mal reden, dann kannst du ja das Telefon einfach an deine Mutter weitergeben.
Okay. Gut.
Und wenn deine Mutter das Gefühl hat, Moment mal, was redet die denn da, dann darf sie dir das Telefon auch aus der Hand reißen.
Oder sie darf geduldig zuhören und sich sagen, oh interessant, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ja, ich mache jetzt mal den Lautsprecher aus und gebe der Bente das Telefon. Ja.
So. Hallo liebe Bente.
Hallo.
Ja, bin ich noch zu hören?
Ja, ne?
Ja.
Ich finde das ganz toll und Marco auch, dass du Lust hast, mit uns zu sprechen. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du ein Projekt für die Schule vorbereitest. Worum geht's da?
Darum geht es um Autisten.
Und hast du dir das Thema selber ausgesucht?
Ja, ich fand es eben wichtig, dass halt eben viele Kinder in meiner Klasse das wissen, weil ich auch selbst Autist bin. Und weil es halt eben auch wichtig ist, alle in meiner Klasse wissen, was Autisten sind, weil ich es halt eben auch selbst bin.
Mhm. Woran hast du das denn festgestellt, dass die da noch mehr drüber wissen müssen?
Also die meisten Kinder, ich glaube, die wissen nicht so viel darüber. Und es gibt ja auch viele Vorurteile über Autisten. Halt. Und deswegen, ich wollte eben dann sagen, dass die meisten Vorurteile gar nicht stimmen.
Hast du da Beispiele, welche nicht stimmen?
Zum Beispiel dieses Vorurteil, dass Autisten keine Freunde wollen, stimmt nicht mal.
Ja, das
viele
stimmt.
Autisten mögen Freunde.
Mhm.
Oder zum Beispiel, dass alle Autisten gleich sind, stimmt auch nicht. Oder dass Autisten keine Gefühle haben, das stimmt alles nicht.
Mhm. Finde ich auch wichtig, ja, kann ich dir sehr zustimmen. Mhm. Und was Miriam gerade noch fragte, hast du in deiner Klasse gemerkt, dass sie dir manchmal auf eine Weise begegnen, die für dich schwierig war, die für dich unangenehm war?
Also ich mag es nicht so gern. Also ich mag es nicht so gern, wenn zwischen mich Kinder einfach an bestimmten Stellen im Körper anfassen. Das mag
ja.
ich nicht.
Mhm.
Oder halt eben wird es halt eben auch schnell zu laut in der Klasse. Dann trage ich halt eben immer Kopfhörer.
Mhm.
Und meistens ist es dann auch sehr laut, leider.
Ja, das ist oft ein Problem in der Schule, ne? Ja.
Yep.
Wie geht es dir denn jetzt gerade? Hast du schon mal ein Interview gegeben?
Ich war noch nie so recht. Ich hab's noch nie so recht.
Das ist für Marco und mich gerade auch total spannend, mit dir zu sprechen. Wir hatten bislang noch kein Kind bei uns im Podcast zu Gast. Und du bist für uns eine ganz besondere Expertin.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, warum?
Vielleicht, weil ich halt eben selbst Autistin bin und ich halt eben auch so jung bin. Vielleicht auch. Würde ich auch sagen, dass ich halt eben nicht der klassische Autist bin, sondern eher der unklassische.
Wieso meinst du bist nicht klassisch?
Also, weil manche Autisten haben halt eben ja auch Schwierigkeiten, die Gefühle von anderen zu verstehen. Mir fällt das gar nicht schwer. Ich finde sogar, ich kann das sogar ganz gut. Zwischen die Situation von einem anderen hineinzuversetzen. Oder halt eben auch schnell die Gefühle zu erkennen und ihm zu helfen.
Mhm.
Halt eben.
Nimmst du die Gefühle dann manchmal auch so intensiv wahr, dass dich das überfordert?
Ich glaube nicht so.
Und was machst du dann, wenn du merkst, eine Person fühlt irgendetwas, das vielleicht unangenehm ist für das Mädchen oder den Jungen?
Also zum Beispiel, wenn ihm irgendwas unangenehm ist.
Mhm.
Was peinlich ist. Ich glaube zum Beispiel, wenn es irgendjemand aus, irgendwo ausgerutscht ist und jemand eben seine Sachen irgendwie runterfallen oder sowas. Also ich würde dann zu dem Kind hingehen und ihm helfen. Halt. Und ich würde, also wenn es den anderen Kindern peinlich ist, wenn irgendwas peinliches passiert, dann versuche ich meistens, entweder versuche ich halt eben zu ignorieren entweder oder ich helfe halt eben. Also, oder ich dem ignoriere es irgendwie, wenn es zum Beispiel wirklich unangenehm ist für mich.
Das ist nachvollziehbar. Ich finde es nochmal interessant, dass du diese Unterscheidung machst zwischen klassisch und unklassisch und dann als Beispiel benennst, dass du da Menschen helfen würdest, ne? Weil du siehst das ja und du kannst Gefühle gut erkennen. Da in meiner Erfahrung haben das tatsächlich sehr viele Autisten, dass sie die Gefühle sehr gut erkennen. Sie erkennen sie sogar manchmal besser, als ihnen lieb ist manchmal, ne? Also in der, weil es manchmal zu intensiv wird. Aber du sagst ja, das wird für dich nicht so intensiv, ne? Du siehst das, stellst fest, okay, Mensch fühlt sich so oder so und du gehst entsprechend drauf ein, wenn du gerade da einen Zugang
genau.
zu hast, ne? Ja.
Was hast du denn für Fragen an uns?
Wie lange macht ihr den Podcast zu uns, wäre eine Frage.
Den machen wir seit 2 Jahren.
Cool.
Und wir haben, ich glaube, wir haben insgesamt so ungefähr mit 25 Menschen Interviews geführt.
Gab es auch eine Person, die so schon richtig berühmt war?
Die berühmt war?
Ich kenne, ich habe zum Beispiel, habe ich auf meinem Projekt dass es halt eben viele berühmte Menschen es gibt, die Autisten sind. Also eine Person, die im Podcast war, die viele kannten oder so?
Man muss mal ein bisschen unterscheiden zwischen so einer großen Öffentlichkeit, also die über die Leute hinausgehen, die sich sowieso mit Autismus beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel einen YouTuber, den wir hier zu Gast hatten, der heißt Tom Harrendorf, der, weiß nicht, ob du von ihm auch schon mal Videos gesehen hast, der als erwachsener Autist eben über Autismus spricht. Der war zu Gast hier.
Und dann kennst du den Film Die Wochenendrebellen?
Ja, den kenne ich, denn den ist, glaube ich, auch Autist, oder?
Ja.
Genau. Und der Junge, den gibt's ja wirklich.
Das ich auch.
Also der Schauspieler in dem Film ist nicht der Junge, aber eben der wahre Jason von Jutta Czenka. Der war bei uns im Podcast zu Gast.
Cool. Wieso holen die aber noch einen Lieblingsverein für den Jungen?
Haben sie, glaube ich, immer noch nicht gefunden, nee. Also inzwischen studiert er ja in Zürich, ne? Er ist ja jetzt fertig mit der Schule. Als er gerade bei uns war, hat er gerade seine Abiturprüfung gehabt. Und jetzt ist er schon seit einem Jahr in Zürich. Ich glaube, die Folge 7 war das, ne? Mit Jason. Ja.
Warst du selber schon mal in einem Fußballstadion?
Ich war beim Spiel noch nie, aber ich war schon zweimal in der Allianz Arena mit meinem Vater. Ich habe das Museum angesehen und so, Shop und so. Also beim Spiel da war ich noch nie so richtig.
Wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie du überhaupt mit dem Thema Autismus selber das erste Mal in Kontakt gekommen bist?
Ich überlege gerade. Ich glaube, also das habe ich schon mehrmals begegnet. Ich glaube, das letzte Mal, woran ich mich erinnern kann, so, war meine Mutter beim Stammtisch für Autisten, glaube ich, oder?
Bei einem Stammtisch für Eltern?
Genau, da. Und da war halt eben auch eine Mutter, die hat halt eben so besondere Erkennungsmerkmale für Autisten bestellt. Und dann hat sie halt eben meine Mutter gefragt, ob sie auch welche mitbestellt sollte für sie. Aus Sonnenblumenband, also so ein Band.
Dieses Sonnenblumenband, was dann erkenntlich macht, dass nicht hier ein Mensch mit unsichtbaren Behinderungen unterwegs ist, ne? Meint ihr das?
Genau.
Ja, ja. Und da sollten die Merkmale aufgeschrieben werden, oder?
Also es gibt so Sprüche für dieses Ding.
Ja.
Davon habe ich ein paar. Momentan habe ich daran einen Spruch. Da steht, Autist sein, dass die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Ja.
So was halt. Also eben so Erklärsachen, eben so kurz. Und da sind auch sehr niedliche Bildchen dabei. Das ist ein kleiner Pinguin mit Kopfhörern drauf. Total niedlich. Ich trage es öfter auf Reisen so. Wenn wir mal mit dem Zug fahren,
ja,
dann trage ich es öfters dann. Wenn man halt immer erkennen kann, ich bin Autist. Heute hatte ich auch einen, wir waren in einer Schule, in einer anderen. Ja. Da habe ich es getragen einfach.
Wurdest du schon mal drauf angesprochen?
Ich glaube, es war der Tag, nachdem die Diagnose Autismus gefallen war, da hatte ich es in der Schule an.
Ja.
Und da haben mich ein paar Hände auch angesprochen. Ich dachte, das ist ein Erkennungsmerkmal und so.
Also hast du es der Schule sozusagen gleich mitgeteilt, dass du im Autismus-Spektrum bist?
Ich glaube, es ist nicht so viele Kinder in meiner Klasse. Das, aber so schon meine Freunde, das wissen die.
Ja.
Die respektieren das auch.
Gibt es denn auch Menschen in der Schule, wo du willst, die sollen das auf keinen Fall wissen?
Da gibt es schon jemanden, der mich immer wieder ärgert. Und ich mag den halt eben auch nicht gerne. Also ich würde nicht so ganz ihm halt eben mitteilen, dass ich so ein bisschen quasi eingeschränkt bin. Das würde ich ihm nicht so gerne mitteilen.
Ja, wahrscheinlich ist aber genau er der wichtige Ansprechpartner, weil er nicht versteht, dass du vielleicht in seinen Augen dich anders verhältst, als er das vielleicht von anderen kennt und dann deswegen dich ärgert. Und wenn er dann wüsste, warum bestimmte Verhaltensweisen anders sind, hätte er vielleicht nochmal einen anderen Blick und würde denken, oh, ach so.
Er ärgert mich auch wegen meinem Namen. Er sieht eben meinen Namen auch auf Ente reimt.
Oh.
Ach so, ja gut.
Das ist eben sehr fies einfach. Aber ich versuche, ihn einfach zu ignorieren.
Ja, ich glaube, das ist dann...
Oder ich wende die Stoppregel an. Bei uns in der Schule gibt es eine Regel. Wenn man Stopp sagt, dann muss das Kind aufhören.
Ja.
Oder ich gehe zu einem Erwachsenen.
Das ist gut. Also du weißt, dir gut zu helfen. Das klingt gut.
Genau.
Ich wollte dir noch eben erklären, Bente, Marco spricht da so ein bisschen aus Erfahrung. Er geht oft in Schulen und macht dort so Klassenaufklärungen, ne? Wo er dann den Kindern erklärt, was Autismus eigentlich bedeutet. Und du hast mir ja mal erzählt, Marco, dass du das schon ein oder zweimal erlebt hast, dass dann die die größten Störer, die vorher gemein waren zu den Kindern, dann hinterher besonders nett zu den Kindern wurden.
Die wurden sehr fürsorglich, ja. Also so die dollsten Krawallburschen, die kamen dann zu mir und sagten, Herr Tiede, unser Schüler hat Schwierigkeiten, könnte mal kommen. Und vorher waren die immer so und nervig und haben ihn genervt, haben andere genervt. Und plötzlich war eine ganz andere Stimmung in der Klasse, ne? Und die hatten dann sehr viel Rücksicht genommen auf den. Auch wenn sie vielleicht weiterhin so Rüpelknaben blieben, also die auch zu anderen mal hier und da ein bisschen rüpelig waren, aber ihm gegenüber waren sie dann zurückhaltender. Ich kann aber trotzdem nachvollziehen, dass du da jetzt nicht besonders Lust drauf hast, dem Jungen, der dich da immer mit deinem Namen ärgert, das hier zu erzählen. Ne?
Genau, es ist doch noch ein Junge aus der Nachbarklasse, der nervt mich seit ein paar Tagen auch schon.
Ja, vielleicht, so wie du das ja schon machst mit dem Ignorieren, hört er irgendwann auch auf, weil wenn man das ignoriert, dann macht es dem anderen ja auch keinen Spaß mehr, dich damit aufzuziehen, weil...
Ja, oder ich ihm aus dem Weg.
Es macht ja nur Spaß, wenn du darauf reagierst, ne? Ja.
Wann geht's dir in der Schule denn richtig gut? Was sind so deine Momente in der Schule, wo du so richtig bei dir bist?
Also wo ich gut drauf bin? Die große Pause tatsächlich, weil ich immer mit meiner besten Freundin verbringen kann. Die geht in ein paar Klassen in einer anderen Klasse. Wir in der Schule sind lehrungsübergreifend. Erste bis vierte Klasse werden in einzelnen Räumen unterrichtet. Sind eben in einer anderen Klassengruppe. Und wir sehen uns dann immer in der Pause zusammen. Sie ist auch in der vierten Klasse, genau wie ich. Und wir spielen auch sehr gerne immer. Meistens spielen wir Ponyleine. Manchmal unterhalten wir uns auch einfach. Oder wir haben eine Zeit lang ein Seil gesprungen. Wir haben einen Gummitwist gemacht und ein paar andere Dinge.
Oh, das kenne ich auch noch. Das habe ich auch geliebt. Gummitwist ist super.
Das habe sogar ich noch in meiner Schule gespielt.
Manchmal reden wir, manchmal spielen wir noch mit anderen Kindern einfach. Und an anderen Tagen unterhalten wir uns. Oder andere Dinge machen wir. Wir machen noch meistens dann, wenn wir plaudern, dann so längere Spaziergänge quasi durch die Schule oder mit dem von der Schule von entlang.
Wenn du dich beschreiben müsstest selber, was bist du für eine Type?
Also, ich bin leicht reizbar manchmal. Ich bin sehr freundlich, würde ich meistens sagen. Ich bin fair auf jeden Fall. Ich bin eine Quasselstrippe. Ich will halt eben immer, dass jeder Regeln respektiert. Ich bin, würde ich sagen, ein guter Mensch.
Sehr schön. Ein gesundes Selbstbewusstsein, Bente.
Ich glaube halt eben auch an vieles Gute. Ich glaube auch daran, dass halt eben jeder es schaffen, also ich will einfach sagen, dass ich einfach ein guter Mensch bin. Glaube an mich selbst auch. Halt.
Das ist gut.
Gibt es noch Erinnerungen an die Kita-Zeit? Bist du da gerne hingegangen?
Ich bin sehr gerne in der Kita gewesen. Ich habe gerne draußen gespielt, gerne mit dem Puppenhaus gespielt. Manchmal habe ich auch Barbie ein bisschen gespielt. Ich habe mir sehr gerne Bücher und Heftchen angeguckt. Ich konnte nicht so gut malen, da hatte ich meine Kugelack.
Und gibt es Momente, wo du jetzt, wo du weißt, dass du autistisch bist, so im Nachhinein denkst, ach, wenn ich das damals gewusst hätte oder wenn ich mir selber wie so eine Zeitreisende ins Ohr flüstern könnte, mach dir keine Sorgen, das ist so und so. Gibt es da so Momente, an die du dich erinnerst?
Überlege. Also insgesamt oder nicht nur Kita?
Nö, insgesamt. Was so in den letzten 10 Lebensjahren, an die du dich vielleicht erinnern kannst oder 9 Momente, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, ach Bente.
Also ich würde sagen schon, es sind nach meiner Einschulung so, da habe ich auch nicht gewusst, dass ich Autistin bin. Dann hätte ich halt eben gerne in meinem Vergangenheits-Ich gesagt, so, halte durch, es wird besser. Weil ich hatte halt eben auch anfangs in der Schule sehr viele Schwierigkeiten. Ich konnte noch nicht mal meinen Namen schreiben so richtig. Ich habe eben auch ganz viele Schwierigkeiten gehabt. Konzentrationsschwierigkeiten und so.
Hast du dann gelernt, um Hilfe zu bitten oder um Rücksicht zu bitten?
Ich habe auch eine, es gibt eine E-Kraft, die ist eben auch ein bisschen so meine, Herr Schröder, und die hilft mir halt eben bei vielen Dingen.
E-Kraft scheint dann eine Inklusionskraft zu sein. Ne? Das I steht wahrscheinlich für Inklusion. Das nennt man in unterschiedlichen Bundesländern anders. Also hier in Bremen nennt man das Schulbegleitung oder Schulbegleiterin.
Ja, inzwischen heißt sie auch Fachkraft für Inklusion.
Ach ja.
Also wahrscheinlich eine Schulbegleitung, ne?
Ja, ist es.
Du hast das schon erwähnt mit dem jahrgangsübergreifenden Unterricht. Mhm. Deine Mutter hat mir erzählt, du bist auf einer besonderen Schulform, auf einer Montessori-Schule.
Ja. Und ich bin dort sehr glücklich.
Schön.
Warum? Was macht die Schule besonders? Was macht die gut?
Ich war noch nie auf einer anderen Schule, aber ich würde sagen, unsere Schule ist halt eben so besonders. Dort können Kinder mit Lernschwäche und auch Kinder ohne Lernschwäche. Wir haben da besondere Sachen. Zum Beispiel für Mathe gibt es so besondere Perlenstäbchen. Und die Frau, die das erfunden hat, von der haben wir auch unseren Namen von unserer Schule, von Maria Montessori. Und deswegen sind wir die Montessori-Schule. Halt.
Ja, die Maria Montessori hat ja quasi sehr früh schon vor 100 Jahren oder über 100 Jahren ja schon ein bisschen die Idee der Inklusion in Schulen vorweggenommen. Ne? So, da hat man das noch gar nicht so benannt damals.
Zum Beispiel, jeder arbeitet in seinem Tempo und wir haben jeder unterschiedliche Hefte. Nicht die ganze Klasse ist quasi, alle haben die gleiche Seite auf. Ist ja so ein buntes Gemisch.
Ja.
Und deine Lieblingslehrerin oder dein Lieblingslehrer, was macht diese Person anders als andere?
Also die für die Fächer unterrichten.
Also was macht einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin aus?
Für mich? Also ich würde sagen, die Lehrerin. Also ich mag unsere Lehrerin Frau Schneider sehr gerne. Mit der haben wir auch kosmische Erziehung. Da lernen wir halt eben, wie man jetzt entstanden ist und so. Das zählt zu meinen liebsten Fächern tatsächlich. Weil ich dann eben auch so, weil daran ist auch ein Talent von mir, würde ich sagen.
In der Astronomie oder im Kosmos?
Genau, ich mag halt, ich lerne eben alles über die Welt und so. Also ich bin nicht so gut in Mathe und Deutsch. Bin halt eben nicht super gut oder so. Meine eigene Art bin ich gut drin. Aber halt eben zum Beispiel kenne ich mich, mag es halt eben gerne, so ich darüber reden. Ich mag es halt eben gerne nicht so schön irgendwelche Zahlen sagen oder so, sondern halt eben der Erfinder von das und das war der und der oder halt eben, dass der Mensch aus dem Affen entstanden ist. Solche Sachen, das mag ich dann gerne. Das sind zu meinen liebsten Sachen. So quasi ein wandelndes Lexikon.
Da bist du ein wandelndes Lexikon?
Yep.
Ja, schön.
Was sagt deine Mutter?
Ich kann es halt eben auch besonders gut immer erklären. Für die anderen so, dass man es halt eben verstehen kann, gut.
Oh, dann kommen verschiedene Berufe für dich in Frage. Hast du einen Berufswunsch schon, was du mal werden willst? Das fragt man sich ja eigentlich ziemlich früh.
Es gibt viele Berufe, die ich gut finde. Ich finde zum Beispiel den Beruf Therapeutin sehr cool.
Oh, warum?
Weil Therapeuten halt eben helfen im Innenleben, wenn es schon mal das Innenleben krank ist oder halt eben einfach darüber zu reden, wenn es zu einem Kind nicht gut geht oder irgendwelche Schwierigkeiten hat. Das finde ich halt eben cool.
Ja, kann ich bestätigen, ist ein schöner Beruf.
Gibt noch ein paar andere Ideen, die ich gerne machen würde. Zum Beispiel Filmregisseurin.
Filmregisseurin?
Also ich würde gerne mal ein paar Filme drehen, veröffentlichen. Am besten Kurzfilm und Zeichentrick. Also ich hätte auch schon ein paar mehrere Ideen.
Vor unserem Gespräch hier hatten wir mit deiner Mutter drüber gesprochen. Du hast ja versucht, Videos zu finden im Internet, wo Kindern kindgerecht Autismus erklärt wird. Und deine Mutter meinte, du wärst ganz entsetzt gewesen.
Genau. Entweder war die Grafik schlecht oder halt eben, es war irgendwie, hat es mir irgendwie auf eine andere Art nicht gefallen. Ich mag es halt eben gerne, wenn es einfach bescheiden und leicht erklärt wird. Und halt eben so die wichtigsten Fragen. Und ich wollte eben auch, dass keine Lügen hineinkommen. Es gibt ja auch viele, wie man das nennt, Fake News.
Ja.
Also so falsche Sachen. Deswegen.
Wie würdest du denn jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat von Autismus, kurz und knapp erklären, was es eigentlich ist?
Es ist eine andere Art, die Welt zu sehen, und das ist nichts Schlimmes. Also, ist quasi eine andere Art, die Welt zu sehen. Und es ist nichts Schlimmes, es ist auch keine Krankheit oder sowas. Es ist einfach Autismus und dafür hat man halt eben als Autist quasi andere gute Talente für andere Dinge.
Ich weiß nicht, wir hatten ja gestern uns einen Film angeguckt, den hattest du an Antje geschickt.
So einen kleinen Film haben wir euch weitergeleitet. Hast du den geguckt?
Ja, das habe ich und den fand ich auch in Ordnung, würde ich sagen. Das war halt eben auch sehr alles kindgerecht und sehr gut erklärt.
Gab es da trotzdem Sachen, die dir nicht so gefielen? Weil ich sag mal so, wenn du sagst in Ordnung, klingt das für mich wie, der war noch nicht super gut.
Also ich fand ihn gut erklärt und so.
Ja.
Es gab eine Stelle in dem Film, das war ziemlich zum Schluss, da ging es dann darum, was können denn andere tun, damit es einem autistischen Kind gut geht. Und da haben die da gesagt, positive Kommunikation sei wichtig. Das fand ich ein bisschen abstrakt.
Also ich finde es nicht, dass halt eben man freundlich und halt eben freundlich darüber redet und so, wenn man bei Autisten sehr freundlich ist, wird ihm auch wichtig irgendwie. Ich habe auch im Projekt dazu etwas gesagt, wie man halt eben Autisten helfen kann. Zuhören, respektieren, wenn sie Ruhe brauchen, so annehmen, wie sie sind.
Ja. Und auch Verständnis dafür haben, wenn sie bestimmte Dinge anders machen als vielleicht andere Schüler, ne? So wie zum Beispiel Kopfhörer tragen, wobei das manchmal, glaube ich, auch anderen Kindern helfen würde, sich besser konzentrieren zu können, ne? Wenn sie Kopfhörer tragen können.
Genau. In meiner Klasse gibt es sogar extra so eine Stelle, wo halt eben so, da haben wir mehrere so Gehörschutze.
Ja.
Die Klasse da öffnen halt eben sich immer Kinder welche nehmen, wenn sie welche brauchen. Das sind zwar andere, aber trotzdem.
Ja, du hast du richtige Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung oder hast du auch eher Gehörschutz?
Ich habe so Kopfhörer mit so Noise Cancelling Effekt.
Ja, ne? Genau. Mhm. Das, glaube ich, ist auch noch ein bisschen und wirksamer.
Die machen das auch meistens erträglich so.
Das glaube ich, ja.
Manchmal helfen die aber auch nicht so richtig.
Wann reicht's nicht aus?
Wenn es ganz, ganz laut ist in der Klasse. Dämpfen ja, aber nur ein bisschen.
Und was machst du, wenn du so einen super anstrengenden Tag hattest?
Dann brauche ich meistens zu Hause einfach ein bisschen Ruhe. Zum Beispiel manchmal Entspannung. Dann schaue ich meistens immer eine halbe Stunde Tablet. Oder mache ich irgendwas Ruhiges zum Beispiel. Ich gucke mir Bücher an. Dann Hörspiel. Oder ich mache irgendwas Schönes mit meiner Schwester, aber halt eben nicht so Wildes. Wir spielen manchmal was drauf. Eben, wenn ich einen ganz anstrengenden Tag hatte, dann male ich manchmal auch was oder ich schaue einfach Bücher und höre Hörspiele.
Was haben deine Eltern gut gemacht in den letzten Jahren?
Die haben eine richtig gute Schule für mich ausgewählt, die Montessori-Schule. Die haben halt eben, ja, halt eben beigestanden, sie haben mit mir darüber geredet und so. Es gibt ja auch meine Schwester, die ist auch Autistin.
Ja.
Halt, und deswegen ist mir das auch sehr bekannt, dass sie dem ist und so.
War das von deiner Schwester schon früher bekannt als bei dir?
Ich glaube ja.
Ja.
Weil sie älter ist, ne?
Yep.
Ja. Ja.
Ganz viele Eltern, Marco und ich machen ja auch einen Elternkreis, erzählen uns, dass so Veränderungen, wenn plötzlich was anders ist am Tag, ihren Kindern ganz viel zu schaffen machen. Wie kommst du denn damit zurecht?
Das mag ich dann nicht so richtig. Also es kommt zumindest auch an, ob es was Gutes oder Schlechtes ist. Wenn ich zum Beispiel mich tagelang davor, dass ich mit einer Freundin irgendwas Gutes mache und dann meine Eltern mir den Kurs gemacht werden soll, sagen, hey, es geht doch nicht, Freundin ist krank oder sowas. Dann finde ich das gar nicht. Oder zum Beispiel, es kommt halt eben auch bei mir darauf an, was es so schön zum Essen gibt. Das Essen halt eben ja auch einen ganzen Morgen oder so vermiesen.
Ja.
Zum Beispiel, meine Mutter vergisst, kein Marmeladenbrot mag. Ich mag eigentlich nur Brötchen oder halt eben so auf Toast.
Ja.
Und zwar halt eben keine Marmelade auf Brot.
Ich höre deine Mutter im Hintergrund
lachen.
Ist der
Tag dann auch gelaufen, ne? Erstmal, oder?
Also quasi, Zum Beispiel, wenn es in der Schule irgendeine Süßspeise gibt, ich mag Süßspeisen, dann kann dadurch auch der Tag auch schöner werden dann. Das ist wieder so eine kleine Sonne dann.
Cool, ja,
oh, das
schön.
Ist schön. Es gibt ein Buch einer Erwachsenen-Autistin, das hat den Titel Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirsing.
Weil die sehr gern Wirsing ist, und zwar immer 12.45 Uhr oder 12.57 Uhr. Ne?
Ja.
Also sie hat einen ganz strikten Zeitplan. Ja. Weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass du sehr strikte Zeitpläne hast, oder bist du da etwas flexibler? Abgesehen mal von der Schule, die hat... Ne?
Also ich bin meistens sehr flexibel so. Also ich hab schon ein paar Routinen am Tag, die sein müssen.
Ja, das ist wichtig, klar.
Und da ich halt eben durch wieder über der Kirre. Zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, dann immer meine Tabletzeit zuerst.
Mhm. Nur
ganz selten mal nicht. Oder halt eben, dass ich halt eben jeden Morgen etwas höre. So ein Radio-Hörspiel.
Mhm.
Der Fahrstuhl zum Schamott. Das ist quasi für mich so eine Art Routine auch morgens.
Mhm.
Und wann hörst du das? Noch im Bett oder während du andere Dinge machst?
Mama, will noch was dazu sagen. Ich mache jetzt weiter.
Das mit dem Radio ist so eine Sache. Wir haben das Radio auch laufen, weil Bente kein gutes Zeitgefühl hat. Mhm. Und sie weiß dann, wenn diese Comedy-Serie im Radio gelaufen ist, dass dann ein bestimmter Punkt am Tag erreicht ist. Und wir hatten jetzt ganz große Probleme, weil da vorher ein anderes Konzept gelaufen ist, also eine andere Geschichte.
Mhm.
Und als sie das geändert haben, ist hier Chaos ausgebrochen, weil unser ganzer Tag nicht mehr richtig laufen konnte. Und dann wurde dann von Bente dann gesagt, nein, da möchte ich lieber CD hören, ich mag das nicht, das Neue. Und, und dann hat sie aber dann praktisch jedes Zeitgefühl verloren und hätte dann also lieber stundenlang morgens CD gehört, anstatt sich fertig zu machen und diesem strengen Takt zu folgen, den man morgens hat, bevor es in die Schule geht. Ne? Also wir sind hier alles Menschen, die gerne etwas länger schlafen und nicht schon 3 Stunden vor der Schule wach sind, aber trotzdem müssen bestimmte Dinge ja morgens erledigt werden. Und das hat uns sehr in Schwierigkeiten gebracht.
Und dann wird die Taktung schnell mal rigide, ne? So.
Richtig, genau.
Ja.
So, aber ich gebe mal weiter an die Bente. Die hat sich hier nebenbei schon ein Asterix-Heft genommen, um darin zu blättern.
Mhm.
Okay.
Deine Mama sagte ja, es gibt so bestimmte Tagesabläufe, ne, die immer gleich sind. Das ist ja auch wichtig, dass dann da eine Sicherheit entsteht.
Mhm.
Welche Möglichkeiten hast du denn noch, neben Radio hören, dass du weißt, wann was dran ist? Wie machst du das dann, wenn du jetzt kein Radio hast?
Dann weiß meine Schwester halt eben. Ich weiß genau, wann ich halt eben kommen muss, wenn meine Schwester halt eben gehen muss. So und ja, dann muss ich nach drüben kommen. Also ins Esszimmer zum Beispiel.
Mhm.
Und ich höre inzwischen auch diese Radiosendung ganz gern.
Diese neue oder die?
Genau.
Ach so, doch.
Die war nur am Anfang irgendwie sehr schlecht.
Ja.
Aber inzwischen ist es sehr witzig.
Okay. Mhm.
Hast du dich dran gewöhnt?
Genau.
Ja.
Wenn die Werbung angeht im Radio so, dann, wenn ich gerade frühstücke, dann weiß ich, oh ja, ich muss mich jetzt beeilen, muss ja dann eben Schuhe anziehen, wenn ich gerade beim Frühstück so sitze oder halt eben mit fertig bin. Das ist quasi auch so ein Zeichen.
Und funktioniert das besser, wenn die Werbung dir sagt, jetzt ist Zeit zum Schuhe anziehen, als wenn das deine Mutter oder dein Vater zu dir sagt?
Es geht beides gut, ganz gut. Mama sagt meistens dann auch immer so dazu, so Schuhe an, wenn du jetzt kommen meistens sehr oft zu spät. Also so sehr spät. Na, wobei liegt unser Rekord?
Antje, nimm mal das Telefon bitte kurz an dein Ohr.
Ja. Also ich habe gerade gesagt, richtig verschlafen haben wir, glaube ich, noch nie. Aber wir hatten hier auch 2 Jahre auf dem Weg zur Schule eine fiese Baustelle. Und da haben wir es doch oft gehabt, dass wir dann auch mal 10 Minuten oder 15 Minuten zu spät gekommen sind. Wobei ich bringe Bente normalerweise bis zum Schultor. wenn sie dann natürlich für den Weg vom Tor bis hoch in die Klasse noch andere Dinge hat, die sie unterwegs trifft,
die interessant sein können, oder?
Dann kann das auch noch später, dann kann das auch noch später sein. Wobei ich denke, seitdem Bente ein Medikament nimmt für ihre Konzentration, ist das besser geworden. Da ist sie inzwischen wesentlich fokussierter und das hat sie dann morgens nach dem Frühstück nimmt sie das ein und dann ist es eigentlich auf dem Schulweg dann schon so, dass da sozusagen die Rakete zündet.
Ja, das kann helfen, ne? Ja.
Ja.
Gibst du sie mir nochmal oder gibst du sie uns nochmal zurück?
Ja, das mache ich gerne.
Ja.
Bente, bist du wieder da?
Yep.
Hast du noch Fragen an uns? Du wolltest uns ja auch ein bisschen ausquetschen bei diesem Gespräch.
Da wird gerade keine Frage ein.
Okay. Kannst du denn noch, Bente, es ist noch okay für dich zu sprechen?
Klaro.
Ja, okay, cool.
Mhm.
Ja. Ja, weil es kann ja sein, manchmal erschöpft das ja auch, wenn man länger redet, aber du hast ja vorhin dich auch beschrieben als Quasselstrippe. Insofern haben wir da wahrscheinlich einiges gemeinsam. Ich bin das auch. Und du machst jetzt ja eine Projektarbeit zum Thema Autismus, weil du ja auch sagtest, dir ist wichtig, dass so bestimmte verbreitete Klischees mal entkräftet werden, ne? Dass du sagst, Leute, das stimmt so nicht. Und gleichzeitig war ich mir nicht ganz sicher, ist es dann auch das, wir sagen immer Outing dazu, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, dieses Offenmachen, Offenbaren deiner Diagnose vor der Klasse, also soll es dann auch eine Art Klassenaufklärung über dich sein oder ist es eher so ein, ich sag mal, faktischer Vortrag über das Thema an sich?
Ja und nein, also quasi, ich will halt eben sehr gerne sagen, so, dass Autismus und ich habe halt eben vor, am Ende dann zu sagen, und ich kann es am besten sagen, denn ich bin Autist.
Ja, also dann damit offenbarst du dann sozusagen auch deine Eigenschaft als Autistin, also die zu dir gehört. Ja, für die ganze Klasse dann sozusagen. Cool, also ich finde das immer toll, wenn ich höre, wenn ich mitbekomme, dass Kinder das selbst in die Hand nehmen, ne, die Klasse darüber aufzuklären, weil wie du ja vorhin schon gehört hast von Miriam, ich komme auch gern in Klassen und gebe da so ein paar Ideen rein, wie man Autismus auffassen kann und wie man miteinander gut klarkommen kann. Und manchmal helfen mir dann auch die Schüler, die dort selbst in der Klasse sind, um die es geht. Ne? Die frage ich dann manchmal noch was nach. Aber toll, dass du das so für dich machst. Ja.
Also es fehlt eigentlich, ich muss mal den Text ein bisschen lernen und so.
Ja, und wahrscheinlich brauchst du gar keine Tipps. Ich habe noch überlegt, ob ich dir noch erzählen soll, wie ich das mache. Aber ich glaube, so wie du das besprochen hast mit uns, klingt das schon ganz gut, so was du so vorhast.
Du bist ja jetzt in einem Podcast zu Gast und den hören mehr Leute als in der Schule. Du kannst jetzt die Gelegenheit nutzen und einen großen Wunsch an die Welt rausposaunen. Also was wünschst du dir von der Welt da draußen, damit es im Alltag netter und angenehmer ist, so zusammen?
Glaubt nicht blindlings Vorurteilen. Außerdem, bevor ihr einfach Sachen blindlings glaubt, fragt lieber erstmal einen Experten. Und viele Vorurteile stimmen erst recht. Also hört niemals blinder Vorurteile. Seit eben alle wissen, dass manche Vorurteile gar nicht stimmen. Zum Beispiel, dass alle Deutschen Sauerkraut mögen oder alle Menschen, die am Nordpol oder Südpol leben, in Iglus.
Ja, ja, das sind schöne Beispiele, ja.
Wie würdest du denn selbst, wenn du mal erwachsen bist, eigentlich gerne leben?
Also ich würde auf jeden Fall, also ich würde gerne auf jeden Fall in eine Ehe gehen, ja, mit einem Mann. Und ich würde halt eben auf jeden Fall auch vielleicht, entweder würde ich selbst ein Kind bekommen oder ich würde eins adoptieren. Und ich würde halt eben auch ganz gerne mein Kind da sein, sehr oft. Und ich würde, glaube ich, auch mir wünschen, wenn ich einen Ehemann hätte, dass der gut kochen könnte. Und ich halt eben die Sachen macht, die so schön wäscht oder den Abwaschen macht. dann hin und wieder.
Das ist eine gute Idee, ja.
Bente, das kriegst du bestimmt hin.
Ja, ich glaube auch. Mhm.
Vielen Dank für deine Zeit. Das war total spannend, mit dir zu reden.
Ja, sollen wir jetzt noch mal ein paar abschließende Worte mit Antje sprechen?
Ja, also du darfst gerne. Ich kann noch sagen,
danke, dass ich dabei sein durfte beim Podcast.
Ja, schön.
Vielen Dank.
Toll, dass du das dir gewünscht hast.
Ich gebe mal weiter an Mama.
Hallo.
Ja. Na,
wie war das für dich?
Interessant. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ihre Schwester war ja sehr eifersüchtig, als sie gehört hat, dass Bente hier angerufen wird und hat gesagt, da möchte ich aber auch so gerne mit dabei sein.
Ach so.
Und die ist ja noch in der Schule. Und die hätte aber sicherlich viele Fragen nochmal ganz anders beantwortet und vielleicht auch noch intensiver, weil die doch noch eine intensivere, andere Sicht auf die Dinge hat.
Also, ja. Ich wäre dafür offen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Miriam.
Ja.
Dann könnt ihr euch ja sonst überlegen, ob ihr uns nochmal anrufen wollt und dann mal mit der anderen sprechen.
Ja. Außerdem will ich noch jemanden grüßen.
Ja, mach das.
Du willst jemanden grüßen?
Mhm. Meine Freundin Lynn und meine Schwester Inga.
Gut.
So, das musste sein.
Mhm. Ist Inga die Schwester, die auch gerne mit uns gesprochen hätte?
Ja, genau. Es gibt ja nur die eine.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass Bente immer Schwierigkeiten damit hat, dass sie zu schnell und zu leise spricht. Und ich musste jetzt auch ein paar Mal dafür sorgen, dass sie nicht die ganze Zeit die Hand vor dem Mund hält oder sich irgendwie so an den Lippen rumknibbelt oder irgendwas. Weil ich Sorge hatte, dass das dann das Verstehen noch mehr erschwert. Ne? Also das ist zum Beispiel auch wirklich ein Punkt in ihrem Förderplan in der Schule. Ich spreche langsam, laut und deutlich. Da ist sie auch manchmal ein bisschen wischiwaschi. Ne?
Aber wenn sie dann erstmal ins Erzählen kam und offenbar keine Hand vor dem Mund hatte, dann war sie ja klar zu verstehen. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und es war auch so, man hat auch gemerkt, je weiter das Gespräch voranging, dann war das vielleicht nicht mehr ausreichend interessant für sie. Oder ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Aber nachdem wir das erste Mal das Telefon getauscht hatten sozusagen, da hatte sie sich ja erst das Asterix-Heft genommen und hinterher noch ein anderes Comic, was hier lag, und hat also konsequent auch da drin geblättert. Also sie liest ja ohnehin nicht, sie hat dann halt intensiv geblättert, ne? Und das war so, ich weiß nicht, ob sie das gebraucht hat, um sich weiter zu konzentrieren. Ich nehme das an.
Ja, das höre ich immer mal wieder. Also, dass Leute sich dann daneben beschäftigen brauchen, um sich besser zu fokussieren. Also ein Extrem, genau. Das erzähle ich immer mal gern wieder. In der Corona-Zeit haben wir dann Therapie per Video gemacht. Und dann hatte ich da auch einen meiner Klienten, bei dem ich in der Brille sehen konnte, dass er nebenbei auf einem anderen Bildschirm gezockt hat. Ne? Und ich sage das mal, zockst du nebenbei, wenn du mit mir sprichst? Ja, weil sonst könnte ich dir nicht zuhören. Ich höre mich die ganze Zeit auch meine Familie rumrappeln und dann versuche ich mal drüber nachzudenken, was die jetzt wollen oder was die sagen.
Das ist tatsächlich,
deswegen spiele ich nebenbei. Ja.
Das war ja bei uns tatsächlich auch so, dass wir bei Bente schon vom Kindergarten an immer solche Hinweise hatten, irgendwas ist da nicht in Ordnung, irgendwas ist da, sie ist irgendwie entwicklungsverzögert, was ist es denn? Und bei Inga waren diese Vorzeichen viel subtiler, so dass man gar nichts unternommen hat in der Zeit, also in der Kindergartenzeit, während wir bei Bente also schon in der Kindergartenzeit geforscht haben sozusagen, woran es denn liegt, und dann diese ganzen Dinge gemacht haben, ins SPZ gehen und was weiß ich was und zum Pet-Audiologen und dies, das, also diese ganzen Dinge. Und das war bei Inga halt alles ein bisschen anders. Aber als wir dann mit Inga in der Diagnostik waren und dieses ADIA-Gespräch hatten, dieses Interview, was man dann führt, da sind mein Mann und ich aus diesem Interview rausgegangen, haben uns draußen angeguckt vor der Tür und haben gesagt, wir haben noch so eine zu Hause sitzen.
Ja.
Wir wussten genau in dem Moment, jetzt wissen wir auch, was mit Bente ist.
Also, ja, das ist oft so, ne? Wenn man das bei dem einen Geschwisterkind erkennt.
Das war wirklich so ein Aha-Moment, so ein Aha-Erlebnis, dass wir gesagt haben, das gibt's doch nicht. Also so viele Jahre haben wir, ich sag jetzt mal, Fachleute, dachte man, die das begutachtet haben, und es hat aber keiner gesehen. Also zumindest hat es nie einer gesagt.
Ja. War das dann in dem Moment eine Erleichterung für euch, das festzustellen?
Ja, also für mich auf jeden Fall. Das war auch so dieses, oh Gott, ja, ich habe nichts falsch gemacht und ja, mein Gefühl hat mich nicht getrogen. Und ich hatte ja auch nie einen Vergleich, dass die Kinder irgendwie anders sind, weil sie ja beide in vielen Dingen sich ähnlich sind.
Ja, ja,
klar. Ne? Und dann hat man ja nur so seine eigene Blase und seine eigene Ansicht.
Und interessant, dass das dann bei Bente noch nicht gleich erkannt wurde, obwohl es da andere Auffälligkeiten gab als bei Inga, weil letztlich ist es ja oft so, dass es bei Mädchen und bei Frauen schwieriger erkannt wird, weil ja die ganzen Diagnostikkriterien ja auf Jungs angelegt sind, ne? Und dann müssen die Fachleute erstmal ein bisschen dahinter kommen und sich das auch nochmal aus weiblicher Perspektive bedenken und einordnen, ne? Dass es sich da eben auch häufig anders zeigt.
Genau. Also in 2022 hat das erste Mal eine Therapeutin zu mir gesagt, ich sehe autistische Züge an ihrem Kind. Und da habe ich nur gesagt, hä? Ich sehe die nicht. Aber ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mit der Thematik befasst und kannte nur solche Stereotypen, wie man sie vielleicht aus Film, Fernsehen oder wo auch immer her kennt. Sage ich jetzt mal Rain Man oder vielleicht frühkindliche Autisten, und da habe ich gedacht, nee, also da passen meine Kinder ja überhaupt nicht dazu. Oder auch Inga gerade vor allem passt da gar nicht dazu.
Ja, und das ist ja oft das Problem, ne? Wenn wir dann halt als Bezugsquelle zum Beispiel Rain Man haben, dann passt ja vieles nicht so. Zumal ja Rain Man auch viel mehr ein Savant-Phänomen als ein Autismus-Phänomen war.
Ja, genau.
Aber so gut der Film vielleicht gemeint war, so viel hat er dann auch eigentlich erschwert für die Bekanntmachung von Autismus in seiner Vielfalt. So wie er auch Bente richtigerweise sagt, es gibt da so viele Vorurteile.
Tatsächlich hat die Inga gesagt, sie möchte bei Bentes Präsentation in der Schule nicht, dass Bente das erwähnt, dass sie auch betroffen ist. Und als es darum ging, ob man im Podcast darüber sprechen dürfe oder nicht, hat sie gesagt, das hört ja keiner von den Leuten, die ich nicht mag oder von denen ich nicht will, dass die das wissen. Das hören ja nur solche Leute wie zum Beispiel von deinem Stammtisch, und die wissen das ja ohnehin.
Interessant, ja.
Bei uns ging es eben der Großen einfach darum, dass sie zum Beispiel eben auch in der Schule Leute hat, vor denen sie sich nicht offenbaren möchte. Ich habe das schon ein paar Mal angeregt, aus den gleichen Gründen, wie du das, Marco, vorhin, glaube ich, auch schon Bente erklärt hast, dass ich gesagt habe, es kann dir helfen, wenn jemand anders weiß, warum du so bist, wie du bist, dass derjenige dann das besser akzeptieren kann. Aber sie geht eben ganz stark davon aus, dass wenn sie dem Ganzen einen Namen gibt, dass es dann einen Grund mehr gibt, sie zu hänseln oder zu mobben sozusagen.
Ja, die Möglichkeit besteht natürlich leider oft, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es sich eher umgekehrt hat, ins Gegenteil. Ne? Aber ausschließen kann man es natürlich trotzdem nicht.
Meist ist es ja auch so, dass diejenigen, die am lautesten schreien, selbst eigentlich diejenigen sind, die
sehr bedürftig sind,
da eine eigene Aufmerksamkeit benötigen würden.
Ja, das sind die armen Würstchen.
Und ich versuche das auch immer meinen Kindern zu vermitteln oder vor Augen zu führen, dass das eben vielleicht Kinder sind, denen es nicht so gut geht wie ihnen, die eben niemanden haben, der sich um sie kümmert oder der nach ihnen schaut oder wie auch immer. Ne?
Ja, ist dann vielleicht für Kinder noch nicht immer ganz greifbar, ne? So wie für uns, die wir dann vielleicht schon ein bisschen mit ein bisschen Lebenserfahrung drauf gucken. So, wobei Bente ja auch sehr reflektiert klingt in vielen Dingen. Ne?
Ja, Inga ist dann noch ein ganzes Stück krasser. Ich weiß nicht, ob das die 2 Jahre sind oder, oder der Charakter oder beides, aber also die kann auch ihre Gefühle immer so gut einordnen. Das ist unglaublich.
Ich meine, das ist ja nicht nur für autistische Kinder, sondern auch für neurotypische Kinder, dann nicht immer so einfach mit 10 nachzuvollziehen, was wollen die jetzt von mir wissen, so, ne? Die mich jetzt hier was fragen.
Was hat das denn mit dir und deinem Mann für euch selbst bedeutet? Seid ihr ins Grübeln darüber gekommen, ob ihr selbst auch im Spektrum
ja,
seid?
Ja, wir grübeln, aber es ist noch kein leidvolles Grübeln oder kein forschendes Grübeln. Also es gibt ja viele, die auch viel Struggle haben und das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Also wir haben schon solche Ideen, dass wir betroffen sein könnten, aber das ist zumindest nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sind an einem Punkt, wo wir diesbezüglich Hilfe bräuchten oder so. Also ich denke, eine Diagnose braucht man, wenn man nicht zurechtkommt in seiner Welt oder wenn man so einen Culture Clash hätte. Aber wenn man da angepasst ist oder wenn man das ja gelernt hat oder also wenn das Leben ja schon das ganze Leben so ist, wie es ist und das nicht schlimm ist und keinen Leidensdruck verursacht, weiß ich nicht unbedingt, ob das dann sein muss.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, das zu erkennen oder zu wissen. Ne? Ich glaube, ohne Leidensdruck braucht es nicht zwangsläufig eine Diagnose. Und wenn man sich damit verbunden fühlt und sagt, ja, bestimmte Phänomene kommen mir bekannt vor, wahrscheinlich bin ich da auch irgendwo im weitesten Sinn unter dem großen Schirm der Neurodivergenz. Manchmal hilft es vielleicht zur eigenen Selbstgewissheit, ne? Im Sinne von, ich bin blöd oder so, ne? So, das war so der Satz meines Sohnes nach der Diagnose. Er sagte, okay, dann bin ich gar nicht so bescheuert. Ne? Also, weil der immer wieder vermittelt bekommen hat oder in viele Schwierigkeiten kam, dass er dann dieses Selbstbild entwickeln konnte. Ne?
Also ich muss auch sagen, rückwirkend ist das ja sowieso so, dass man nach einer Diagnose plötzlich alles neu bewertet. Ne? Also wenn ich jetzt so verschiedene Entwicklungsschritte von den Kindern sehe, trotz Phase ist sowas, wo ich bei der Großen dann gedacht habe, oh, das ist aber eine intensive Trotzphase. Heute weiß ich, dass das regelmäßige Meltdowns nach der Kindergartenzeit gewesen sind.
Ja, ja.
Die hat sich also hier jeden Tag oder einmal wöchentlich oder so entladen und hat geschrien, getobt und gewütet bis zur Besinnungslosigkeit oder wirklich bis sie eingeschlafen ist. Ne? Also und wo mir das dann auch Leute gar nicht geglaubt haben und wo ich dann zu dem Mittel gegriffen habe, dass ich das gefilmt habe, weil das nur mit mir alleine zu Hause passiert ist. Also, ja.
Und für wen hast du das dann gefilmt?
Ja, das habe ich zum Beispiel für meinen Mann gefilmt oder für meine Schwiegereltern oder so, weil das sich immer keiner vorstellen konnte, wenn ich dann gesagt habe, oh, die ist heute wieder so ausgeflippt und ich weiß gar nicht warum oder ne, so, dass ich einfach mal, dann, um zu beweisen sozusagen, dass ich da jetzt mir nichts ausdenke oder so.
Weil dann auch alle anderen außen stehen, wie die soll autistisch sein?
genau.
Ich meine, die ist doch ganz friedlich so, ja. Ne? Oder was so ein bisschen immer so ein Dilemma ist. Einerseits könnte man sich ja freuen, dass das Kind sich in deiner Umgebung so sicher fühlt, dass es dann auch mal das Ventil aufmachen kann und ablassen kann. Und andererseits ist das natürlich für alle Seiten sehr stressbelastet, ne? So.
Und für mich ist es natürlich auch immer schwierig. Ich verstehe natürlich meine Kinder. Ne? Also ich habe ja auch Inga zum Beispiel schon verstanden, als Inga, also die war, ich möchte jetzt nicht sagen nonverbal, aber die war Spätsprecher, Late Talker sozusagen. Und die hatte dann aber phasenweise halt ihre eigene Art und Weise zu kommunizieren. Und das habe ich tatsächlich auch hier immer am besten verstanden. Naja gut, ich habe halt auch die meiste Zeit mit ihr verbracht. Ne? Ja. Sind so auch so ganz typische Sachen, ne? Wo wir damals ja auch noch nicht genau wussten, was dahinter steht und wo es auch dann so war, dass wir hatten damals so einen Kinderarzt, das war so ein kurz vor der Pensionierung stehender Mensch, der so der Meinung war, was er nicht diagnostiziert hat, das gibt's auch nicht.
Sehr
Und
selbstbewusst, ja.
ich, ja, genau, ist ja so ein Dorf-Land-Kinderarzt halt hier, ne? Und der hat halt gesagt, so, ah, ach, machen Sie sich keine Sorgen, ah, das verwächst sich noch, ne? So,
Naja.
und dann ist man vom Kindergarten hingeschickt worden und dann, ja, irgendwie hört das Kind nicht richtig, ne? So, woran könnte das denn liegen? Und man sollte vielleicht mal zur Logopädie gehen, die spricht ja auch gar nicht richtig. Und dann, nee, Logopädie, nein, das schreibe ich Ihnen nicht auf, das ist nicht notwendig. Ne? Schreibt aber dann gleichzeitig ins U-Heft sprachliche Entwicklungsrückstände. Ne?
Seltsam, ja.
Also, und wir haben aber nie eine Verordnung für Logopädie bekommen, zum Beispiel. Und das war ja bei Inga wirklich so, dass wir ja da lange auch dieses Ausmaß gar nicht gesehen haben. Wobei Inga aber auch jemand ist, halt, die ultra maskieren kann. Das ist tatsächlich auch einer der Hintergründe, weshalb ich meinen Mann auch im Spektrum sehen könnte. Der ist intensiver Zocker und ist sehr glücklich damit, dass man inzwischen heutzutage auch auf dem Handy zocken kann und da nicht mehr dazu verbannt ist, irgendwo stationär an einem Rechner zu sitzen. Und so, also der macht das wirklich zur, sage ich jetzt mal, bei entspannenden Dingen nebenbei. Ne? Und also, ja, aber es gibt auch noch viele andere Dinge, die bei ihm durchaus dafür sprechen. Aber wie gesagt, es scheint mir nicht, dass er Leidensdruck hätte und von daher, ne? Also ich habe immer so gesagt, ja, den ADHS-Anteil, den haben sie von mir, ziemlich eindeutig, da sehe ich mich schon sehr.
Ja.
Aber
Also das haben
inzwischen,
Sie tatsächlich auch als Diagnose beide oder
ja, genau.
ADS dazu.
Ja,
Ja.
genau. Also es ist praktisch bei beiden so, dass sie, also Inga ist als atypischer Autist diagnostiziert mit ADHS dabei, hat vorher eine auditive Wahrnehmungsverarbeitungsstörung mal diagnostiziert bekommen. Das ist aber, naja, wahrscheinlich eben ein Nebenprodukt des Autismus, würde ich jetzt heute sagen. Dann haben beide Schwierigkeiten, was Lesen, Schreiben, Grafomotorik angeht und auch Mathematik. Also Inga hat ihre ganz eigene Art zu rechnen und die haben auch beide ein Problem mit dem, wie heißt das, Kurzzeitgedächtnisarbeitsspeicher oder so. Ja, du kannst gleich was zu essen haben, Schatz. Also die haben beide ein Problem mit diesem Kurzzeitspeicher, wo es irgendwie, wo geguckt wird, wie viele Items man sich nacheinander merken kann. Und da ist bei beiden, bei drei eigentlich, also bei drei Items Ende, vier wird schon schwierig. Und dann ist es natürlich aber schwer, wenn man alles im Kopf rechnet und sich dann im Tausenderbereich oder höher
Ja, da wird's schwierig.
bewegt, dann kann man ja sowas gar nicht leisten. Ne? Also das sind dann viele Dinge, die sind dann so selbsterklärend irgendwie. Ne? Witzig ist ja auch immer bei uns, dass wir hier ja tatsächlich, obwohl wir ja in so provinzieller Gegend sind, im Nachbardorf ein Autismuszentrum haben, ein Autismustherapiezentrum. Und ich gehe auch seit 2 Jahren schon regelmäßig jetzt oder sogar 3 Jahre, glaube ich schon, gehe ich da zu der Elterngruppe. Und heute Abend haben wir auch gerade wieder Elterngruppe.
Ja, schöne Grüße
Genau.
aus Bremen.
Genau.
Das richte ich gerne aus, ja.
Ja,
Ja,
dann jetzt
die.
gutes Mittagessen, verspätetes.
Die Bente will nur einen Snack. Die hat Mittag gegessen in der Schule eigentlich, aber das ist halt auch schwierig, selbst wenn man weiß, was es gibt. Aber das ist ja dann, man ist halt sehr beschränkt. Also deswegen fand ich das vorhin auch so lustig, dass sie irgendwie über das Essen gesprochen hat und über das Marmeladenbrot, weil
Ja.
sie ist wirklich in vielen Dingen sehr beschränkt in ihren Wünschen oder in dem, was sie isst. Und wenn man dann schon, also ich versuche dem wirklich immer nachzukommen, aber manchmal ist es dann eben leider so, dass wir keine Brötchen und kein Toastbrot und nicht mehr die richtigen Cerealien da haben. Und dann habe ich ihr eben einmal, wie ich mich erdreistet, ein Marmeladenbrot anzubieten.
Ja, die Quittung hast du gekriegt, ne?
Und das wird mir jetzt nachgetragen bis in alle Ewigkeit, genau.
Das wird jetzt immer wieder aufs Brot geschmiert.
Ja. Genau, richtig, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja.
Und da funktioniert dann das Gedächtnis wunderbar.
Ja, ja, genau. Das ist ja dann aber auch Langzeitgedächtnis, genau.
Ja, ja. Gleichzeitig, ne, das ist dann so diese, was wir dann wählerisch selektiv nennen, ne, ist ja dann auch eine Art von Sicherheit. Aber ja, es kann natürlich auch sein, Marmeladen haben natürlich sehr unterschiedliche Konsistenzen. Mhm. Da habe ich nur gestaunt, dass mein Sohn damals mit 5 schon sagte, die Konsistenz.
Das ist tatsächlich nicht die Schwierigkeit, weil die Marmelade ist tatsächlich eine selbstgekochte Marmelade. Ich glaube, das ist einfach diese Kombination. Es war ein sehr dunkles Brot. Und das mit Süß, das war für Bente nicht so
einfach. Das kann vielleicht auch sein, ja. Es gibt immer irgendwelche Schwierigkeiten durch sowas, wie du beschreibst, dunkles Brot, süßes Zeug drauf oder die Mischkonsistenz, die Marmeladen manchmal haben, die so glibberig sind und dann aber noch Stücken drin haben. Ne? Mm.
Ach ja, aber jedenfalls, früher habe ich das immer so als Kompliment gesehen, habe immer gedacht, oh, wie toll, meine Kinder essen am liebsten bei mir. Also nicht mal die Oma konnte es ihnen recht machen. Selbst wenn sich meine Schwiegermutter hat mich gefragt, wie kochst du dies, wie kochst du das, dann hat sie das versucht, ganz genau so nachzukochen und trotzdem haben es die Kinder nicht bei ihr so gern gegessen wie bei mir. Und das ist ja so, ja. Da hat meine Schwiegermutter, glaube ich, echt drunter gelitten. Und ja, heute weiß ich jetzt ja, woher das kommt. Und denke so, naja, also das ist ja dann kein so großes Kompliment mehr.
Darfst du trotzdem als Kompliment, weil du gibst ja wahrscheinlich auch noch die Sicherheit dazu und die Wärme, die es braucht, ne, um da das Essen genießen zu können.
Genau.
Das darfst du trotzdem als Kompliment aufnehmen.
Ja.
Und auch wenn es nichts mit nicht vorhandenen Kochkünsten seiner Schwiegermutter zu tun, aber bei dir stimmt eben alles, ne? Also das, wie du es gekocht
das
hast.
Das Gesamtpaket.
Das Gesamtpaket, nämlich das Sicherheitspaket Mama sozusagen.
Genau, richtig.
Weil du gibst Sicherheit, ne?
So,
ja.
Ja.
So, vielen Dank, Antje, nochmal auch für deine Zeit und dass du so spontan mit uns noch deine Sicht sehr als gerne Mutter geteilt hast. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten, letzten Dienstag im Monat. Wir sind ja neuerdings jetzt immer am letzten Dienstag im Monat. Früher war es jeder dritte, aber irgendwie kann man sich den letzten Dienstag besser merken.
Und so wie auch unser Elternkreis immer am letzten Dienstag stattfindet, ne?
Ja. Und wir hoffen, mit dieser kleinen Veränderung kommt ihr alle zurecht.
Ja, und danke nochmal an euch, Antje und Bente.
Sehr gerne.
Mach's gut, Antje.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Miriam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.